Sincero, entregándole el corazón. Si eres buen guatemalteco y eres hombre de verdad, toma el rifle y ve a la montaña donde te espera la dignidad. Volverás con la frente en alto y el pecho henchido de libertad. Yo ya me voy.
Ja, alle miteinander. Seit Mitte Oktober wird in der bürgerlichen Presse und zum Teil auch in der Linken von einer sogenannten Wirtschaftskrise geredet. Wir werden in den nächsten anderthalb Stunden und in der Nachfolgesendung am 27. Dezember der Frage nachgehen, gibt es eine ökonomische Krise vom Imperialismus? Im Studio sind heute Sabine an der Technik und Therese am Mikrofon. Ich glaube, man kann bis jetzt sagen, dass die Berichterstattung über die Krisenfrage, also die Frage von einer Wirtschaftskrise, vom Kapitalismus, eine Gemeinsamkeit hat in der bürgerlichen Presse und in der Linken, dass sie relativ oberflächlich geführt worden ist. Sie hat auch eine andere Gemeinsamkeit, es ist eine ziemlich grosse Ratlosigkeit auf beiden Seiten da. Es bleibt ziemlich viel, was an Erklärungen da ist, auf der Erscheinungsebene. Es wird geredet von einem tiefen Dollar, es wird geredet vom Problem vom Budgetdefizit von der US-Wirtschaft, von der hohen Aussenschuld von der USA, wo die USA angeblich ins gleiche Boot plötzlich setzen wie die ebenfalls hochverschuldeten Schuldnerstaaten. Es wird darüber lamentiert, dass plötzlich die kleinen Anleger, der sogenannte kleine Mann und kleine Frau von der Straße, da via Pensionskessel jetzt auch plötzlich Geld verloren haben an der Börse. Es wird zum Teil gesagt, es seien gar keine realen Verluste, die da gemacht worden sind, sondern imaginäre, es seien also nur Buchwert entwertet worden. Und unserer Meinung nach sind das alles Erklärungsversuche, die an der Oberfläche auf der sogenannten Erscheinungsebene stehen bleiben. Wir glauben also darum, dass es wichtig ist, eine linke ökonomische Analyse dem entgegenzusetzen. Wir glauben auch, dass die Krisenfrage eine sehr entscheidende, auch politisch entscheidende Frage für uns, also für den Spielraum von einer linken, nicht reformistischen Politik da ist. Denn es ist eine Grundthese vom Materialismus, das Sein bestimmt das Bewusstsein und ein Teil vom materiellen Sein ist eben auch die Frage, gibt es eine Krise, also gibt es reale Einkommensverluste von einem Grossteil von Leuten, die dann auch entsprechende politische Veränderungen, entsprechende Veränderungen auf der Bewusstseinsebene zur Folge haben. Wir werden also versuchen, in den nächsten anderthalb Stunden, jetzt mal im ersten Teil, analytisch tiefer zu gehen. Ich habe dazu einen Diskussionspartner beizogen, der einen Teil der Leute schon kennt. Wir haben auch schon mit ihm früher schon Diskussionen geführt. Das ist der Detlef Hartmann. Er ist Mitglied vom Redaktionskollektiv der deutschen Zeitschrift Autonomie. Er ist auch Verfasser von verschiedenen Büchern. Eins werden verschiedene von euch kennen. Es ist ein Buch zum technologischen Angriff, der heisst «Leben als Sabotage», wo der Detlef sehr gut und ich glaube auch verständlich darüber schreibt, dass die neuen Technologien ein breit gezielter Angriff sind auf die Vielfalt des menschlichen Lebens und dass das menschliche Leben nur kann sich in einem Sabotageverhältnis zu diesen neuen Technologien verhalten. Ein anderes Hauptthema von Detlef ist der Internationale Währungsfonds. Er hat verschiedene Aufsätze dazu geschrieben, zum Teil in der Autonomie. Er ist jetzt auch dran, ein Buch dazu zu veröffentlichen, wo er nachweist, dass das Bretton Woods-Institut, also Währungsfonds und Weltbank, ab 1944 ziemlich nahtlos in die Fußstapfen von der NS, also von der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik, getreten sind. Der Detlef ist im Übrigen auch ein profunder Marx-Kenner. Und ich glaube, er ist auch einer, der den Marx so zitiert, wie das Ulrike Meinhof schon mal gesagt hat, muss den Marx zitieren, nicht als Autorität, aber als Verbündete. Und er erlaubt sich zum Teil auch, den Marx solidarisch so zu kritisieren, dass eben auch dann auch in dieser Richtung spannend wird, dass er zum Teil über das ausgeht, was der Marx damals vor 100 Jahren zwar analytisch schon gesehen hat, aber was sich seither auch eben verändert hat durch zum Teil Reorganisation vom Kapital. Die Musik von der heutigen Sendung haben wir auch ein bisschen am politischen Programm orientiert. Wir fangen an mit Befreiungslieder aus Guatemala, weil es klar ist, dass sich natürlich unser Kampf da in einen Zusammenhang stellen muss mit dem anti-imperialistischen Befreiungskampf in den drei Kontinenten. Wir kommen dann ein bisschen näher mit Liedern aus dem spanischen Widerstand. Das dünkt mich aktuell, weil ja DG-Süderweiterung ansteht und da eine Form des Imperialismus heute sich zeigt, die sehr viel näher ist und sehr viel direkter dann auch mit europäischen Entwicklungen zu tun hat. Und wir hören auf am Schluss mit Liedern aus dem Tapi Fu, die entstanden sind im Zusammenhang mit der Knastausstellung in Zürich, die eben dann am Schluss auch zeigt, dass das Terrain von unserem politischen Kampf eben letztlich da ist. Gut, ich komme zum Thema von der heutigen und von der nächsten Sendung. Wir werden heute anfangen mit der sogenannten Verwertungskrise. Das wird der Ausgangspunkt sein vom Gespräch mit dem Detlef, das wir letzte Woche telefonisch geführt haben. Wir werden dann weitergehen zur Frage, was gibt es für Wege aus dieser sogenannten Verwertungskrise vom Kapital ausgesehen? Also was wird heute versucht bezüglich Reorganisation, bezüglich neuen Technologien, bezüglich auch einer neuen Aktualität von alten oder älteren, eben aus den 30er Jahren stammenden, neuen Organisationsmodellen, wie sie zum Beispiel den Keynesianismus darstellt oder wie sie in einer leicht abgewandelten Spielform den Nationalsozialismus dargestellt hat. Was wir heute nicht machen werden, was wir verschieben, sicher auf die nächste Sendung vom 27. Dezember, das ist die ganze Frage von der sogenannten polyzentrischen Neuorganisation vom Kapital, also einer Neuorganisation, die nicht mehr ein Metropolzentrum hat, sondern verschiedene Zentren, die so sich aufgliedern nach einzelnen sogenannten Grossräumen, wie sie schon den Nationalsozialisten vorgeschwebt haben. Es ist ein so ein Grossraum, den man heute auch sieht, zum Beispiel im rechtlichen Bereich, also im europäischen, sogenannten europäischen Rechtsraum. Einer von diesen Grossräumen ist natürlich der, der uns am direktesten betrifft, Europa. Ein anderer Grossraum ist die USA, wo heute ähnliche Modelle, die quasi Europa abgeschaut werden sollen, diskutiert werden, vor allem von radikal neokonservativen Ökonomen, die heute vorschlagen, dass quasi die USA zusammen mit Kanada und weil es ein bisschen einen Agrar- und Rohstoffbereich dazu braucht, zusammen mit Mexiko und Zentralamerika, sich ähnlich so leicht abkoppelt, wie das Europa heute macht und eine Art Autarkie versucht in so einem Grossraum, der natürlich eine unheimlich ungleiche Verteilung dann von materiellen Ressourcen mit beinhaltet.
Vendrá un campesino con justa razón. De la montaña vendrán 10 campesinos con justa razón.
montaña vendrán mil campesinos con justa razón. Y conquistarán el poder, justicia de nuevo ha de haber para la América, para la América. Que nadie acallará, de la montaña muy pronto vendrá, voz del indio que así viene exigiendo por siempre igualdad. Sangre de hermano serás, siempre que luches por la libertad. Mil fusiles se alzarán, con la paz se encontrarán, voz de revolución, voz de revolución. Mil fusiles se alzarán, con la paz se encontrarán, voz de revolución, voz de revolución.
Es gibt Leute, die reden nicht erst seit dem 19. Oktober 1987 von einer Krise. Sie verweisen auf Entwicklungen, die schon einige Jahre alt sind, zum Beispiel die sogenannten Kapitalströme, die seit 1981, 82 doch stark gebremst worden sind in die sogenannten drei Kontinente, also nach Asien, Lateinamerika und Afrika. Das ist ein Ausdruck von der Schuldenkrise, also von der Unmöglichkeit oder nicht mehr Bereitschaft von diesen Ländern, die entsprechenden Zinsen und Rückzahlungen zu machen. Es scheint also offensichtlich nicht mehr möglich zu sein, den Werttransfer, der vor allem in den 70er Jahren noch funktioniert hat, von Süd nach Nord, aus diesen Ländern und Völkern so reibungslos rauszupressen. Damit zusammenhängend ist auch eine neue hochtechnologische Aufrüstung der Produktionsapparate hier in den Metropolen zu beobachten. Damit zusammenhängend eine hochtechnologische Aufrüstung auch der Sicherheitsapparate. Es gibt ideologische Offensiven in den letzten Jahren, ganz eindeutig von Konservatismus und Nationalismus. Und es gibt auch vermehrt die produzierten Flüchtlingsströme von Süd nach Nord, die auch Ausdruck sind von dieser ökonomische Krise. Das ist eine sogenannte Verwertungskrise vom Kapital und wir werden im ersten Teil vom Gespräch mit dem Detlef vor allem jetzt auf diese Frage zu reden kommen. Ich möchte vorausschicken, was gemeint ist mit dem Begriff Verwertungskrise. Das ist ein Zusammenhang, der von Marx ziemlich ausführlich dargestellt wird im Band 1 vom Kapital. Im dritten Abschnitt, ungefähr auf Seite 200, redet er dort von der sogenannten Verwertung, vom Verwertungsprozess. Er sagt, die Arbeitskraft, das Kapital fängt ja mit, zuerst mit die Ware und dann geht er relativ lang auf den Begriff von der Arbeit ein. Die Arbeitskraft wird im kapitalistischen Produktionsprozess angewendet, sie wird also vermittelt durch den Produktionsapparat, der in den Händen ist der Kapitalisten, wird sie sogenannt verwertet. Die Leute haben, das ist ja mit der Entstehungsgeschichte vom Kapitalismus, die grosse Bevölkerung hat nicht mehr die Fähigkeit, sich ihr Überleben selber zu organisieren, weil sie eben freigesetzt worden ist von eigenen Produktionsmitteln. Das ist das, was die Autonomie als Verlust von der Subsistenzfähigkeit, also von der Fähigkeit, sich selber materiell überleben, das Überleben zu sichern. Durch den Verlust von der Subsistenzmöglichkeit werden die Leute auf den Arbeitsmarkt gerührt. Sie haben nichts zu verkaufen, wie der Marx immer wieder sagt, außer ihre eigene Arbeitskraft. Die Arbeitskraft wird dann angewendet, sie wird sogenannt produktiv konsumiert vom Kapitalist. Das ist der eigentliche Verwertungsprozess, weil nachher mit der Verwertung der Arbeit entsteht dann das wahre Kapital. Der Marx selber tut sich ja dann in der Folge im ersten und zweiten Band sehr ausführlich mit dem sogenannten Kapital Kreislauf auseinandersetzen, oder man sagt auch mit der Reproduktion vom Kapital, also mit der Tatsache, dass Kapital nicht einfach einmal im Produktionsprozess reinfließt und dann untergeht, sondern dass das Kapital immer wieder reproduziert, also erhalten bleibt und nachher in einen neuen Produktionsprozess reinfließt. Es ist das der Kreislauf, der so eine Art Grundzusammenhang ist von der marxistischen Ökonomie, aus Geldkapital, also aus ursprünglichem mal einem akkumulierten Geldkapital, das wird bei Marx als sogenannte ursprüngliche Akkumulation bezeichnet. Aus dem Geldkapital entsteht ein Warenkapital. Das Warenkapital ist zum Teil eben Arbeit. Die Arbeit ist ja radikal im Kapitalismus eine Ware, sind aber auch Produktionsmittel. Das Warenkapital wird nachher verwertet im Produktionsprozess und wird zu einem neuen Warenkapital. Bei Marx steht damals W' oder W2. Das sind die im Produktionsprozess produzierten, eben vom Kapitalist durch die Anwendung der Arbeiter produzierten Waren. Und diese Waren neu, also das Warenkapital 2, wird dann umgesetzt. Es wird sogenannt verwertet auf dem Absatzmarkt und es entsteht dann daraus ein neues Geldkapital wieder. Man könnte sagen, ein G-Strich oder Geldkapital 2, wo dann der Ausgangspunkt ist wieder für einen neuen Produktionsprozess. Wie ihr vielleicht schon wisst oder auch schon gehört habt, ist es so, dass der Kapitalist nur einen Teil der Arbeit dem Arbeiter zahlt. Der Rest der Arbeit ist unbezahlt, das ist die sogenannte Mehrarbeit. Der Arbeiter wird nur für seine Reproduktionskosten entschädigt. Also er wird nur so weit entschädigt, dass er seine Arbeitskraft kann, reproduzieren kann, dass er also am nächsten Arbeitstag wieder fähig ist, wieder zu arbeiten. Und ein Grossteil der Arbeit, die sogenannte Mehrarbeit, wird vom Kapitalist gratis oder entschädigungslos angeeignet. Die Mehrarbeit wird auch realisiert auf dem Markt und wird nachher dadurch zum sogenannten Mehrwert, also zu dem Geld, das der Kapitalist sich aneignet, ohne etwas dafür zu zahlen, und wo dann auch der Ausgangspunkt ist für die sogenannte Akkumulation. Der Mehrwert wird, also wie der Marx das nachweist und wie es sich heute auch inzwischen über 100 Jahre lang schon gezeigt hat, wird vom Kapitalist normalerweise nicht oder auf keinesfalls ausschließlich konsumtiv verwendet, also für ein sehr luxuriöses oder besseres Leben. Ein Teil davon sicher, aber ein Grossteil vom Mehrwert wird wieder investiert. Das führt nachher eben zu dieser sogenannten Akkumulation. Man könnte auch sagen, das ist ein Begriff, der dann auch in dem Zusammenhang häufig auftaucht. Der Kapitalismus kommt dadurch auf eine sogenannte erweiterte Stufenleiter. Das heisst, der Kapitalprozess fängt nachher auf einem neuen Niveau an, auf einem höheren Niveau, weil entsprechend eben durch den akkumulierten oder angehäuften Mehrwert eben eine neue Basis entsteht auf der Kapitalseite. Wenn jetzt von einer Verwertungskrise dreht ist, dann ist gemeint, dass der Kapitalkreislauf in zwei Phasen eine Krise hat oder eine Anfälligkeit auf Störungen, eine drohende Blockierung hat. Und zwar im ersten Moment dort, wo er versucht, die Arbeitskraft zu verwerten. Also wo er versucht, die Arbeitskräfte von ihrem Grundeigentum, für ihren Boden, von ihren Subsistenzmöglichkeiten zu mobilisieren, auf den Arbeitsmarkt zu rühren, dort zu entgarantieren, verelenden zu lassen, nicht all die Geschichten mit der gezielten Verhungerung der Leute, mit der Druckung der Löhne auf ein absolutes Existenzminimum, wie sie in diesen drei Kontinenten, Afrika, Asien, Lateinamerika, ja heute noch und immer stärker zu beobachten ist. Dass also in dieser Verwertung der Arbeit eine Krise entstanden ist, und zwar durch Widerstand, wo von der Seite dieser Bevölkerungsschichten getroffen worden wird, wo besser organisiert wird, wo eben so einen Verwertungsprozess auf einem absolut minimalen, existenzminimalen Lohnniveau heute zum Teil blockieren könnte. auch Hungerrevolten, die stattfinden, wo eben quasi die gezielte Abschmelzung von überflüssiger Bevölkerung, sogenannte unnützen Esser, sollen verhindern, auch solche Hungerrevolten, wie man es heute sieht, vor allem gegen so verordnete Programme vom Währungsfonds, sogenannte IWF-Riots, das wäre auch in dem Sinne ein Versuch, eben diese Verwertungsstrategien dort zu blockieren. Und man kann sagen, dass der Versuch eben in verschiedenen Regionen heute zum Teil sicher erfolgreich war. Ein zweites Problem für den Verwertungskreislauf stellt sich nachher, wenn produziert worden ist, in der Verwertung vom Warenkapital, also von den produzierten Gütern und Dienstleistungen vom Kapitalist zu neuem Geldkapital. Es ist das die sogenannte Frage von Überproduktion, also von Produktion, die sich nicht mehr verwerten lässt, die nicht kann umgesetzt werden, und zwar nicht, weil es, die Leute nicht brauchen, was produziert wird, zum Teil auch, aber weil zu wenig reale Kaufkraft da ist, um eben das, um die produzierten Güter und Dienstleistungen dann auch zu werten und damit auch den Mehrwert, der angeeignet worden ist vom Kapitalist in dieser Aneignung von Mehrarbeit, den Mehrwert können zu realisieren. Es gibt jetzt verschiedene Versuche, aus dieser Verwertungskrise rauszukommen. Ich will vor allem dann im Gespräch mit dem Detlef nachher darauf zurückkommen. Ich will grundsätzlich mal sagen, was es bis jetzt in der 100-jährigen Geschichte des Kapitalismus da für Entwicklungen gegeben hat, wo die zwei Verwertungskrisen, die relativ alt sind, die sich relativ früh schon gezeigt haben, in einer gesteigerten Form, dann vor allem in den 10er und 20er Jahren, in dieser ersten grossen Wirtschaftskrise. Ich will also zeigen, was da für Ansatzpunkte inzwischen gibt, die dieser Verwertungskrise entgegensteuern sollen. Eine Sache, das ist ja vom Lenin schon dargestellt worden, am kompetentesten wahrscheinlich im Buch «Der Imperialismus» als höchste Stufe des Kapitalismus. Dort sagt er, es gibt einmal eine Monopolisierung im Kapital. Es gibt eine Abschmelzung von den sogenannten Grenzkapitalisten, von den kleineren Kapitalisten, die nicht mehr können, eben, die dieser Krise nicht mehr gewachsen sind. Es gibt einen Versuch von einer monopolistischen, also einer neuen Organisation, wo weniger grössere Produzenten nur noch sind, sondern einen Versuch, eben dieser Produktivitätskrise entgegenzusteuern. Es gibt eine neue Funktion des Staates drin. Nicht der Staat ist nicht mehr der klassische Nachtwächterstaat aus dem 19. Jahrhundert, der nur die Rahmengesetzgebung macht, sondern der aktiv auch versucht, dieser Krise entgegenzusteuern, der Investitionsförderungen macht, der Steuererleichterungen macht, der den Konsum versucht zu fördern, der selber als Nachfrager auf dem Markt auftritt. Das ganze Gebiet war vor allem ein Thema für den englische Ökonom Keynes, und dieser Bereich ist ein Teil, der heute unter Keynesianismus läuft und theoretisch und praktisch seit den 30er Jahren heute zu beobachten ist, zum Teil phasenweise ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber zum Teil auch wieder sehr aktuell wird. Dritte wichtige neue Rolle, hat Lenin schon beschrieben in seiner Imperialismus-Analyse, eine dritte wichtige Rolle hat das sogenannte Finanzkapital. Also man kann sagen, Banken, Versicherungen oder auch die Finanzabteilungen von den grossen Monopolisten, von den Konzernen, von den multinationalen Unternehmungen. Das Finanzkapital hat sich gewandelt in den letzten 100 Jahren von einem reinen Dienstleistungsunternehmen für das Produktiv- oder Realkapital, also für das Industrie- und Kapital. Das Finanzkapital ist heute nicht mehr einfach der Lakai oder Büttel oder Hilfsdiener von dem Industriekapital, sondern es ist in eine viel stärkere Rolle hineingekommen als noch vor 100 Jahren. Es hat sich vor allem ergeben durch die vielen Zusammenbrüche von Unternehmungen, durch die Restrukturierungsnotwendigkeit, also zum Teil dadurch, dass viele Konzerne, ganze Branchen in Krisen geraten sind. Und das Finanzkapital hat, das immer schon Geld gegeben hat, Kapital gegeben hat, diesen Krisenbetrieb, hat dann können in seine Krise eine immer stärkere Rolle übernehmen, hat selber Betrieb übernommen, hat die Rolle vom Polizist gegenüber der produzierenden Wirtschaft übernommen, hat dafür gesorgt, dass Kapitalflexibilität sehr hoch bleibt, dass das Kapital von diesen Krisenbereichen in andere Bereiche rasch abziehbar sind. das Finanzkapital hat dafür gesorgt, ein Prozess, wo auch der Marx schon gesehen hat, dass das Geld, also das Kapital, nicht mehr so lange blockiert bleibt in der sogenannten Zirkulationssphäre, also dort, wo das Geld rein die Funktion hat, eine Kapitalform in eine andere umzuwandeln, dass das Geld nicht mehr so rasch deblockiert wird, sondern eben rasch flexibel mobilisierbar ist und rasch ständig investiert und umgewandelt wird in Realkapital. Und das Finanzkapital hat schließlich auch eine wichtige Rolle übernommen gegen die sogenannte Überproduktionskrise. Es hat nämlich mit neuen Kreditinstrumenten, mit Kreditfinanzierungen, hat es ermöglicht, auch in einer Phase von Überproduktion eben einen Mehrwert trotzdem quasi kreditorisch, also auf Kredit, zu realisieren. Es hat auch mit inflationären Prozessen die Möglichkeit geschaffen. Es hat zum Teil, auf das werden wir zurückkommen, die Möglichkeit geschaffen, an den Finanzmärkten eben konzentriert den Mehrwert abzuschöpfen. Und das Finanzkapital, das glaube ich, von dem, wo wir heute ausgehen, hat ganz eine entscheidende Rolle in dem Reorganisationsprozess des Kapitalismus. Mit dieser Verwertungskrise und mit der neuen Rolle des Finanzkapital, die man muss sehen, in Bezug auf die realen produktionswirtschaftlichen Vorgänge, stellen wir uns ganz klar gegenseitig Thesen stellen, wie zum Beispiel die ganz angebliche Entkoppelung von Finanzkapital und real produzierendem Kapital. Es ist heute eine beliebte These, es ist auch etwas, das vor allem vom französischen Philosoph Baudrillard und von vielen auch Juppie-Kreisen heute übernommen wird, dass eigentlich der ganze Finanz- und Spekulationssektor, also das, was die Börsen sind, heute die flexibilisierten, deregulierten Weltbörsen, dass das einfach so quasi Casinoplätze wären, die sich abkoppelt oder entkoppelt haben vom realwirtschaftlichen Bereich. Das ist zwar moralisch, mag das wohltuende These sein für die betreffenden Kreise, die an der Börse spekuliert, weil sie nämlich damit das Gefühl haben, sie machen ihre Profite und ihre Gewinne in einem sogenannten imaginären Sektor. Es ist also quasi ein sauberes Geld, das sie verdienen, das Geld, das kein Blut daran klebt. Und ich glaube, das ist eine sehr irrige Ansicht. Das Geld, das der Reichtum, der da ist, auch wo abgeschöpft wird, zum Teil auch an diesen Börsen, die jetzt jahrelang abgeschöpft worden ist. Es ist ganz klar, es sind Profite, die erzielt worden sind im realwirtschaftlichen Sektor mit einer Verblütung, mit einer Ausbeutung der Völker in den drei Kontinenten. Es ist wichtig zu sehen, wenn man heute einen Börsenwert von einer Aktie beurteilt, und das machen ja all die Finanzinstitute, es ist ja gerade kürzlich eine ziemlich grosse Kontroverse jetzt entstanden, zum Beispiel um die Finanzanalyse von der Sulzer Aktie durch Bank Vontobel. Bank Vontobel ist eines von diesen Bankeninstituten, die sich durch so eine laufende analytische Begleitung von der Börse bekannt gemacht hat. Wenn man von einem Börsenwert von einer Aktie redet, dann gibt es heute vor allem zwei wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang. Es ist das eine der sogenannte Substanzwert von einer Aktie und das andere ist der Ertragswert. Substanzwert, man könnte ja sagen, das ist quasi die akkumulierte Ausbeutung, die sich in einer Aktie ausdrückt in der Vergangenheit. Es tut nämlich quasi versuchen, einen Wert von einer Aktie auszurechnen, indem man ausrechnet, was ist an Substanz in einer Unternehmung, also was ist an realen Vermögenswert in einer Unternehmung, in der ganzen Geschichte von dem Ausbeutungsprozess angehäuft worden und wie viel Wert ist infolgedessen ein einzelner Kapitalanteil, der durch so eine Aktie eben dargestellt wird. Also quasi, man kann sagen, der Substanzwert, der heute nach wie vor ein wichtiger Wert ist, zur Beurteilung, ob ein Börsenwert allenfalls zu hoch ist oder zu tief, der Substanzwert ist ein Ausdruck von der Ausbeutung, die in der Vergangenheit in dem Konzern stattgefunden hat. Daneben gibt es den Ertragswert, das ist ja vor allem wichtig bei Börsenkursen, die Erwartung vom zukünftigen Ertrag in dem Konzern. Man könnte also sagen, die Erwartung von der Ausbeutungsrate in Zukunft, wenn eher die Erwartung ist, die Ausbeutung wird nicht mehr in dem Mass möglich sein oder weitergehen, der Werttransfer von Nord nach Süd wird nicht mehr so weitergehen, dann wird der Ertragswert tendenziell eher sinken, wenn die Erwartung ist, dass die Ausbeutung so weitergeht, dass sogar noch gesteigert werden, intensiviert werden, mehr Arbeit kann verlängert werden, die Gratisarbeit, dann tut der Ertragswert eher steigen. Wir glauben heute, dass die Kurseinbrüche, die stattgefunden haben, ein Ausdruck sind von natürlich zum Teil massenpsychologisch dann übersteigert und durch kurzfristige Pendelausschläge zum Teil ein bisschen schwierig jetzt in den langfristigen Tendenzen zu erkennen. Aber wir glauben heute, dass die sinkenden, tendenziell sinkenden Börsenkurse ein Ausdruck sind von erwarteten Senkungen vom Ertragswert. Also die Ausbeutungsrate nicht mehr kann in dem Mass beibehalten werden oder gesteigert werden in der nächsten Zukunft. Und dass von daher das ein Ausdruck ist eben von dieser sogenannten Verwertungskrise vom Kapital. Dazu komme ich jetzt gerade im nächsten Block nach der Musik mit dem Detlef zu reden.
Sierra, otra valiente guerrilla para hacerle la guerra a la infame tiranía. El nombre de Edgar Ibarra llevan estos combatientes que cambiarán en chatarra a los chapas insolentes. Luchamos todos unidos, los indios y los ladinos, formemos el nuevo estado de obreros y campesinos. Y su gloria, y en cada acción pondremos nuestra alma en su memoria. Aquí hay agricultores, obreros y estudiantes, católicos y masones, ateos y protestantes. Luchemos todos unidos, los indios y los ladinos, formemos el nuevo estado de obreros y campesinos. Se hará la reforma agraria, habrá industrias y comercio. Guatemala dorada nos llena de indignación al verte aprisionada en manos de la traición. Oye, mi patria querida, te canto de corazón que hemos de curar tu herida con nuestra revolución. Luchemos todos unidos, los indios y los ladinos, formemos el nuevo estado de obreros y campesinos.
Detlef, du bist eine Stimme, die wird ja hier immer wieder interessiert gehört. Wir haben schon früher, bevor diese ganzen Börsengeschichten da jetzt wieder neue Aktualität erhalten haben, haben wir ja hin und wieder über die Krisenfrage diskutiert. Ich denke, du hast dir auch jetzt da im Anschluss an den sogenannten Schwarzen Montag, hast du dir wieder Gedanken und Analysen da zur Frage einer Verwertungskrise des Imperialismus gemacht, oder?
Ja, sicher, natürlich. Also erstmal zum Schwarzen Montag. Also ich denke, also das Wichtigste an diesem Schwarzen Montag scheint mir fast beinahe eher sozusagen die sozialpsychologische Bedeutung, Gefahr eines Super-GAUs der Finanzmärkte und des Zusammenbruchs und der Rezession also am Horizont aufscheinen lässt und drohen lässt. und letzten Endes sozusagen zu einem Klima, zu einem politischen Klima führt, in dem der Spielraum des Systems zu ganz drastischen, auch brutalen Veränderungen sich erweitert. Ich denke einfach, wir haben in den letzten Jahren zu viele von diesen also Bedrohungen mit Super-GAUs erlebt, um nicht genau zu wissen, was für ein unglaublich also gefährliches Instrument diese Form von also Katastrophenplanung, sagen wir mal so, oder Katastrophennutzung und Nutzung von Apokalypsen, fast bei einer technischen Nutzung von Apokalypsen bedeutet. Ich denke, natürlich hat dieser Börsenkrach eine Bedeutung, aber ich denke, man sollte es nicht überbewerten. Ich bin sicher, dass also dieser Börsenkrach eine ähnliche Bedeutung hat wie 1929 und dass er also auch eine ähnliche symptomatische Bedeutung hat. Und alles Geschwätz, das heute also darüber abgegeben wird, dass also dieser Börsenkrach heute eigentlich im Grunde genommen also nicht so besonders schwerwiegend ist, weil ja die internationalen Finanzmärkte und die Kooperation und so weiter und die Instrumente, das Instrumentarium, das Netz zum Auffangen also von Krisen also doch zu dicht ist und so weiter, alles das ist Unsinn. Wenn man das mal tatsächlich vergleicht mit den Redensarten, die noch 1929 also geführt worden sind, gab, glaube ich, kaum jemand, einer der ganz wenigen war in den USA, Hoover, der wirklich also vor einer lang anhaltenden Krise und Depression warnte. Die meisten waren ungeheuer optimistisch und noch Coolidge, als sich diese Krise andeutete, hat in seiner Weihnachtsansprache 1928 gesagt, dass es also so gesund, dass das also Wirtschaftssystem so gesund wie jetzt noch nie gewesen ist. Aber es gibt also natürlich eine ganze Menge mehr tiefer liegende Parallelen also zwischen heute und damals. Das ist zunächst mal die unglaubliche Spekulationswelle, die sich natürlich in diesem Börsenkrach heute und damals ausgedrückt hat, begleitet und möglich gemacht von einer Erfindung von also einer Unzahl von neuen Kredit- und finanztechnischen Institutionen, was heute der Futures-Markt ist und also die Erfindung neuer also finanztechnischer Instrumente, Handelsinstrumente, die in dieser sogenannten Securitization zum Ausdruck kommt. Das waren damals also neue Kredittechniken, Abzahlungstechniken, Konsumentenkredite. Das waren damals die Investments, Investment Trusts und die Pools, die sozusagen aus nichts fiktives Kapital machten und damit zu ganz unglaublichen nominellen Gewinnen kamen. Die verschwanden natürlich dann später in der Krise schnell wieder, führten aber gleichzeitig zu einer unglaublichen Umverteilung von gewaltigen also Kapitalmengen. Dass die Spekulationswelle, die es damals gegeben hat, der kommt schon sozusagen eine tiefere symptomatische Bedeutung zu. Aber ich meine, man sollte also diesen Börsenkrach, so ein besonderes Gewicht eigentlich im Grunde genommen nicht zumessen.
Mhm. Also wenn wir da vielleicht auf die einzelnen Momente da dieser Parallele zu sprechen kommen. Ich meine, du meinst, dass also grundsätzlich vergleichbare so Krisensymptome sind wie damals, oder wenn ich dich jetzt richtig verstehe?
Ja, das sind Symptome und ich denke einfach, dass also der Charakter der damaligen Krise, sagen wir mal, also im Prinzip derselbe ist wie heute. Es handelt sich um eine ganz tiefgreifende, grundsätzliche Krise der Kapitalverwertung, die natürlich auch im Börsenkrach zum Ausdruck kommt, denn wenn tatsächlich also sozusagen die Spekulation nicht letzten Endes von wirklich erarbeiteten, das heißt also als Mehrwert abgeschöpften Werten gespeist wird, dann führt sie also umso schneller zum Krach. Ich glaube, dass es also die Krise damals sozusagen grundsätzlich ähnlich gewesen ist. Es handelt sich damals um eine also schwerwiegende Strukturkrise des imperialistischen Systems, eine Krise der Wert also Realisierung und also der Wertschöpfung und letzten Endes denke ich, sollte man es so ausdrücken, eine Krise der Ausbeutung. Ich komme da gleich noch darauf zu sprechen. Wichtigere symptomatische Ebene war damals wie heute die sogenannte Schuldenkrise. Auch damals also waren die Länder der drei Kontinente und also die Schwellenländer, sagen wir mal, sehr hoch verschuldet. Zu den damaligen Schwellenländern im Verhältnis also zu den USA gehörte ja also Deutschland unter anderem. aber auch Frankreich, aber in allererster Linie Deutschland. Deutschland war ja, wie man weiß, also bei den US-Banken sehr hoch verschuldet. Und Lateinamerika, die lateinamerikanischen Länder waren mit also mehreren hundert, mit Millionen, also nee, waren also mit vielen hundert Millionen Dollar verschuldet. Und also die Zinszahlungen beliefen sich allein, glaube ich, also jährlich auf fast an die 100 Millionen Dollar. Die Zahlen habe ich hier nicht im Kopf. Wie gesagt, die Schuldenkrise war damals also mindestens genauso ausgeprägt wie heute. Und Schuldenkrise heißt ja letzten Endes, dass also die Wertschöpfung in den Ländern, also verschuldeten Ländern, zurückbleibt, um überhaupt also jetzt Wert transferieren zu können, um Zinsen transferieren zu können und so weiter. Und es war damals genauso, wie es heute ist. Die Schuldenkrise hatte eine eigene Dynamik, je also weniger zurückgezahlt werden konnte, weil also wenig Wert geschöpft wurde in den drei Kontinenten, umso mehr wurden sozusagen die Güter, die mithilfe, also mit denen also sozusagen der Wert zurückgezahlt wurde, entwertet in einer Deflationsspirale, und umso also höher wurden dann also auch die Belastungen also dieser sogenannten Länder der drei Kontinente. Das heißt also, die Spirale, die wir heute haben, ist also so ähnlich strukturiert wie damals. Eine andere Situation ist auch die, dass wir damals eine Rohstoffkrise hatten, ganz typisch also ein Verfall der Rohstoffpreise. Bei den Agrarpreisen war es schon Anfang der 20er Jahre so, dass die immer tiefer in den Boden sackten, aber auch bei den übrigen Rohstoffpreisen also war es so, sodass also die Schuldenkrise selber noch sich also verstärkte und ausdrückte und verstärkt wurde durch eine also Entwertung der Waren, der Rohstoffe, die dann also letzten Endes dazu führten, dass Geld überhaupt gar nicht mehr zurückgezahlt werden konnte. Und was heute viel diskutiert wird, Schulden, also Rückzahlung Stopp, beziehungsweise also Verzicht auf Teil der Schulden, das war damals mehr oder weniger Selbstverständlichkeit. Ich glaube, bis 1933 also hatten sämtliche Länder Lateinamerikas ein Schuldenmoratorium erklärt, und also das Deutsche Reich hat das ja 1934 durch Schacht unter dem NS also auch sehr schnell gemacht, um die Gunst der Stunde für einen neuen imperialistischen Schub zu nutzen. Also das waren sozusagen die Parallelen, und ich bin der festen Überzeugung, dass also diese aktuelle Krise genauso also sozusagen sich verstärken wird in Richtung einer also schwerwiegenden Welt also Depression, wie das damals der Fall gewesen ist.
De tortura, mofándome de fuegos represores, entre espinas, zarzas, entre rocas, una rosa en collages de ternura, daba aliento a mis fatigas como pocas. Sacudí, confundido mi testera, rasgué la cortina de mis ojos y brillar la luz de mi quimera. Comprobé, perplejo, que entre abrojos aparecía una rosa en primavera. Estreché sus manos fuertemente y miré a su frente muy profundo. Descubrí que guardaban todo un mundo de ideales e ilusiones, un torrente. Serpiente gente se arrastraba, escurría. Las paredes como orejas que escuchaban tus secretos a mi oído susurraban. La vibración de tu cuerpo sentía y latió mi corazón ilusionado. Hasta el alma vio la gloria en tu altura. Desenvolvé pergaminos del pasado, esgrimí la pluma con cordura para dejar tu nombre en mi grabado. Compañera, si me sigues contra el viento, no podrá vencerme nunca el desaliento.